Und jetzt zu unserer heutigen Predigt. Das ist die zweite aus einer Viererreihe, also aus einem echten Sonntagsquattro. Der Start dieser Viererreihe, der war im letzten Jahr, liegt also lange zurück im Dezember. Und dann kam vieles dazwischen, Weihnachtsgottesdienste, Musical. Und jetzt machen wir da weiter. Ich habe das Ganze ja genannt, vier Schlüsselstellen im Leben von Jesus. Und heute ist die zweite Schlüsselstelle dran, die Versuchung. Begegnung mit dem Gegenspieler. Wir finden diesen Bericht in Matthäus 4, aber auch im Markus-Evangelium ganz kurz dort und auch wieder ausführlich in Lukas 4. Jetzt lese ich einmal diese Geschichte. Matthäus. Die Versuchung Jesu. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Dieses Danach knüpft natürlich an etwas, was vorherging und vorausging, nichts anderes als genau das erste Schlüsselerlebnis, die Taufe von Jesus. Bei der Taufe kam der Heilige Geist auf ihn, erfüllte ihn, rüstete ihn aus für seine Aufgaben. Und deswegen kann es jetzt direkt anschließend heißen, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Eine unheimliche Geschichte. Eine unheimliche Geschichte. Eine Geschichte, über die ich noch nie eine Predigt gehört habe und über die ich eigentlich auch nicht predigen könnte. Das steigt über unsere Köpfe weg. Das ist unheimlich und eigentlich unfassbar. Jesus trifft auf den Teufel. Der Sohn Gottes trifft auf den Gegenspieler Gottes. Die Wahrheit in Person trifft auf den Inbegriff der Lüge. Hier prallen zwei Welten aufeinander. Buchstäblich zwei total unterschiedliche Welten. Die Welt der Gerechtigkeit und die Welt des Unrechts. Liebe stößt auf Hass, Licht auf Dunkelheit, Frieden auf Streit und Entzweiung. Da ist Jesus auf der einen Seite. Jesus tut nur Gutes und er freut sich, wenn Menschen den richtigen Weg gehen. Der Teufel auf der anderen Seite tut nur Böses und seine größte Freude ist es, wenn Menschen lügen und stehlen und Ehe brechen und morden. Und der Teufel lässt nichts unversucht, um andere zum Bösen anzustiften. Und er sucht bei uns Menschen nach irgendeiner Sünde, um uns dann vor Gott anklagen zu können. Und genauso sucht er jetzt auch hier in dieser Geschichte bei Jesus nach irgendeiner Schwachstelle. Der Teufel sagt sich, dieser Jesus, der ist bestimmt nicht so selbstlos, wie er immer tut. Bestimmt ist er auch, wie alle anderen, ein kleiner Egoist und denkt zuerst an sich. Bestimmt steht er auch gerne im Mittelpunkt. Bestimmt ist er machthungrig und besitzgierig. Ich glaube, der Teufel kann gar nicht anders, als schlecht von Menschen zu denken und ihnen Schlimmes an den Hals zu wünschen. Er ist selber schlecht, er ist selber schlimm und er schließt von sich auf die anderen. Das machen wir ja auch so. Und er möchte alle anderen in seinen Dunstkreis ziehen. Auch Jesus soll ihm verfallen, gerade Jesus. Der Teufel ist ein Rebell, der sich permanent gegen Gott auflehnt. Und jetzt möchte er auch den Sohn Gottes dazu kriegen, sich gegen seinen Vater im Himmel aufzulehnen. Der Teufel stiftet zu dem an, was in ihm selber steckt. Also macht er sich an Jesus heran, in der Wüste, nachdem Jesus 40 Tage lang gefastet hat. Das ist die Wüste hier gleich oberhalb des Jordans auf israelischer Seite. Und da ist der Berg Sarantarion. Das ist der Berg der Versuchung. Ob der das wirklich war, wissen wir nicht mehr. Aber irgendwo in dieser Gegend spielte sich das ab, was wir gelesen haben. Und hier an diesem Berg Sarantarion, dem Berg der Versuchung, ist ein griechisch-orthodoxes Kloster entstanden. Ist ein bisschen blass, das Bild, aber Sie sehen da so auf halber Höhe, mitten in den Felsreihen gebaut, wie so Vogelnester, die am Stein kleben. Ja, da sind Mönche, die eben sich in besonderer Weise an diese Auseinandersetzung Jesus und der Teufel erinnern. Man zeigt dort sogar den Stein, auf dem Jesus angeblich gesessen hat, während er mit dem Teufel das Streitgespräch führte. Wir wissen nicht genau, wie sich das alles abgespielt hat. Wie gesagt, das übersteigt unsere Köpfe. Manche denken, das Ganze sei nur eine Art Vision gewesen, die Jesus gehabt habe. Aber für mich klingt der Bericht doch so, als sei der Teufel wirklich in körperlicher Gestalt an Jesus herangetreten und habe mit ihm geredet, ebenso wie ein Mensch mit einem Menschen spricht. Nicht nur in Gedanken, nicht nur im Traum. Und ich denke, der Teufel hat Jesus wirklich nach Jerusalem in den Tempel geführt, zum Tempel und dann auf einen hohen Berg. Allerdings, und da merkt man, wie die Grenzen überschritten werden. Es gibt keinen noch so hohen Berg, von dem aus man alle Reiche dieser Welt überblicken kann. Und spätestens dort auf diesem Gipfel des Berges muss also ein übernatürliches Element dazugekommen sein. Aber wie auch immer sich das ganz genau verhielt, jetzt überlegen wir einfach das, was wir aus dieser Geschichte sagen können, so wie sie uns berichtet ist. Und da wird eines ganz auffällig. Der Teufel geht äußerst raffiniert vor. Jesus muss hungrig gewesen sein, sehr hungrig. 40 Tage Fasten liegen hinter ihm. Und glauben Sie nur nicht, dass Jesus wundersamerweise keinen Hunger empfunden hat. Nein, Jesus war ein Mensch wie wir. Der Hunger rumort in seinem Magen. Er ist immer schwächer geworden, ein bisschen zittrig in diesen Wochen ohne Nahrung. Und er hätte so gerne was gegessen, wie wir alle nach 40 Tagen Fasten. Und genau in diese Lücke stößt der Teufel, in diesen unerträglichen Hunger, den nützt der Versucher aus. Genau jetzt steht er plötzlich vor Jesus. Er erwischt ihn sozusagen auf dem falschen Fuß. Und da können wir mitempfinden. Auch uns versucht der Teufel genau dort zu packen, wo wir anfällig sind. Wenn wir zum Beispiel in einem Loch sind, ausgelaugt, erschöpft, entmutigt. Wenn wir uns nach Zuwendung sehnen oder wenn wir wütend sind. Oder manchmal ist es sogar gerade so, dass wir in dem Bereich besonders gefährdet sind, wo wir besonders begabt sind. Der Reiche, der meint, er könne mit Geld alles erreichen. Das ist seine Achillesferse, seine wunde Stelle. Gerade sein Reichtum. Der Charmeur bildet sich ein, mit seinem Charme könnte er alle einwickeln. Der Redegewandte, der versucht, sich herauszureden, weil er das so glänzend kann. Und er versucht, andere an die Wand zu reden mit ihren Argumenten. Der Fantasievolle, der ist mehr Versuchungen ausgesetzt als der Einfallslose. Der Hochbegabte, der kommt sich bedeutender vor als die kleinen Lichter um ihn her. Sehen Sie, gerade da, wo wir unsere starken Seiten haben, müssen wir besonders auf der Hut sein. Und der Teufel kennt diese vermeintlichen Schokoladenseiten, die wir mit uns tragen, und weiß, wo wir am leichtesten zu verwunden sind und weiß, wo wir am wenigsten Widerstandskräfte haben. Darauf müssen wir gefasst sein. Dagegen müssen wir uns wappnen. Ist Jesus gewappnet gewesen? Wir werden sehen. Wenn du Gottes Sohn bist, sagt der Versucher, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Das ist ein raffinierter Vorschlag. Das ist eine heimtückische Aufforderung. Wenn du Gottes Sohn bist. Na klar ist Jesus Gottes Sohn. Das weiß Jesus, das weiß auch der Teufel. Aber wenn du es wirklich bist, dann beweis es doch. Nicht, wir kennen solche Einflüsterungen. Schon beim Kind. Wenn du groß genug bist, über den Zaun zu klettern, dann hol dir doch die Erdbeeren aus dem Garten des Nachbarn. Man soll etwas Falsches tun, nur um das Wenn zu beweisen. Wenn du groß genug bist. Wenn du schlau genug bist, dann trickst doch ein bisschen bei deiner Steuererklärung. Wenn du mich wirklich lieb hast, dann schlaf doch mit mir. Natürlich ist man groß und schlau und liebevoll. Aber soll man deshalb ein Unrecht begehen? Und andererseits, wenn man den geforderten Beweis nicht antritt, dann steht man da wie ein Versager, wie jemand, der eben nicht groß ist und nicht schlau und nicht liebevoll. So gemein ist diese Aufforderung, so niederträchtig. Viel später im Leben von Jesus taucht die nochmal auf. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herunter vom Kreuz. Klar hätte Jesus vom Kreuz runtersteigen können. Jesus hätte eine Legion Engel bitten können, ihm dabei behilflich zu sein. Aber dann hätte er den Zweck seines Kommens zunichte gemacht. Er konnte die Welt nur durchs Kreuz, durch sein Sterben retten. Und deshalb blieb er am Kreuz und hat in Kauf genommen, dass seine Gegner ihn einen Schwächling nannten, einen ohnmächtigen Nichts. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Das kannst du doch. Ein Sohn Gottes kann das. Du hast die Macht dazu. Du hast das Recht dazu. Warum solltest du dich weiter von Hunger peinigen lassen? Außerdem, du hast doch Gott zum Vater. Dein Vater ist doch bestimmt bereit, deinem Hunger abzuhelfen. Wenn es wirklich dein Vater ist und er dich lieb hat, dann lässt er dich doch nicht länger leiden. Das stimmt alles, oder nicht? Und doch spielt Jesus nicht mit. Warum stellt sich Jesus quer? Warum macht er nicht aus diesen Steinen Brot und isst sich endlich satt? Konnte er das nicht? Und ob er das konnte? Später hat er mal aus 5 kleinen Brotfladen 10.000 Leute satt gemacht. Klar konnte er das. Und Brot ist doch nichts Verkehrtes. Jeder braucht Brot, auch Jesus brauchte Brot. Und es ist doch keine Sünde zu essen, wenn man hungrig ist. Warum hat Jesus nicht mitgespielt? Worin bestand die Versuchung? Was wäre verkehrt gewesen, wenn er auf den Vorschlag des Teufels eingegangen wäre? Bestand die Versuchung darin, nur an sich selber zu denken, statt für andere zu sorgen? Aber welche anderen? Dort in der Wüste, da gab es keine anderen, um die sich Jesus hätte kümmern können. Nein, ich glaube, die Versuchung war folgende. Etwas eigenmächtig zu tun, ohne Gott zu fragen. Ohne zu fragen, Gott, was willst du? Jesus sagt das so. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist seine Antwort an den Teufel. Ein andermal sagt er ganz ähnlich, meine Nahrung ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Natürlich hatte Jesus Hunger, riesigen Hunger. Sein Magen schrie, Brot, ich brauche Brot. Aber das war nicht das einzige Verlangen von Jesus. Da war noch etwas anderes, ein anderes Verlangen in ihm. Und das war noch 1000-mal wichtiger, sich einzig und allein nach Gott auszurichten. Alles in Jesus schrie, Gott, ich brauche Gott. Jesus wollte Gottes Auftrag erfüllen. Und das konnte er nur, wenn er nichts ohne die Zustimmung seines Vaters im Himmel tat. Einfach das tun, was ihm gut schien, das ging nicht. Und es ging erst recht nicht, wenn es der Teufel ihm vorschlug. Es stimmt, was Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Natürlich ist Brot wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Ohne Essen und Trinken sterbe ich irgendwann, aber ich sterbe nur körperlich. Ohne die geistliche Nahrung, ohne die Beziehung zu Gott, sterbe ich in alle Ewigkeit. Und bin verloren. Ein Mensch, der nur von irdischer Nahrung lebt, der führt ein armseliges Leben. Unser Leben wenn es erfüllt sein soll, das hängt eben nicht in erster Linie davon ab, dass ich meinen irdischen Hunger stillen kann. Viel wichtiger ist es, Gott zu gehorchen. Sogar wenn ich dabei manchmal physischen Hunger aushalten muss. Später in seinem Dienst musste Jesus beständig auf alles Mögliche verzichten. Und hier in der Wüste war das sozusagen der erste Test, ob er das auch später bereit ist zu verzichten. Das war die erste Herausforderung und er hat sie bestanden. Warten, bis sein Vater eingreift und ihm das gibt, was er braucht. Und Sie erinnern sich an den Schluss der Geschichte. Das tat sein Vater dann auch. Kaum war der Teufel verschwunden, da schickte Gott Engel, die Jesus dienten. Und dienen heißt hier ganz sicher in erster Linie, sie brachten ihm reichlich zu essen und zu trinken. Jetzt konnte Jesus seinen Hunger mit gutem Gewissen stillen. Was er jetzt aß, das war Gottes Geschenk und nicht das Produkt der Einflüsterungen des Teufels. Der Teufel gibt sich noch keineswegs geschlagen. Er nimmt Jesus, das ist jetzt die zweite Versuchung, mit nach Jerusalem, in den Tempelbezirk. Merken Sie, der Teufel ist auch in heiligen Gebäuden zu Hause. Und dort stellt er ihn oben auf einen Dachvorsprung, an die Stelle, wo es am steilsten und tiefsten nach unten geht. Tief hinunter ins Kidrontal. Das können gut und gern 150 Meter gewesen sein. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, berichtet in seinen Altertümern, so heißt sein Werk, er beschreibt die königliche Säulenhalle, die rings um den inneren Tempelbezirk her gebaut war. Und er sagt, wenn ich da oben auf der Mauerzinne stehe und hinunterschaue, dann wird mir ganz schwindelig. Da ist nicht nur die unerhört hohe Mauer, sondern da geht es auch noch unermesslich tief ins Tal. Und er sagt, es war mir unmöglich, bis auf den Boden des Tales zu sehen. Und da oben steht nun der Teufel mit Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, fängt er jetzt auch wieder an, wenn du Gottes Sohn bist, dann gebe ich dir eine zweite Gelegenheit, das zu beweisen. Stürz dich hinunter. Du weißt doch, dass Gott dir seine Engel schickt und dass dir absolut nichts passieren wird. Oder zweifelst du etwa an Gottes Bewahrung? Du vertraust ihm doch zu 100%. Du glaubst doch, dass Engel dich tragen werden. Jetzt kannst du es beweisen. Jetzt zeig, dass du dich nicht bloß mit schönen Worten auf Gottes Schutz verlässt, sondern tatsächlich. Wo liegt denn diesmal die Versuchung für Jesus? Stimmt das etwa nicht, dass Gott ihn beschützen könnte, wenn er da runterspringt? Sicher stimmt das. Aber etwas anderes stimmt ganz und gar nicht. Warum sollte Jesus denn da runterspringen? Er befindet sich ja gar nicht in einer Notlage. Er ist ja kein James Bond, der jetzt irgendwie in letzter Sekunde, was weiß ich, irgendeinem Feind davonkommen muss. Im Psalm 50, Vers 15, da steht, da steht, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten, dann sollst du mich preisen. Rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten. Gott verspricht schon, einzugreifen, wenn es brenzlig wird. Aber wenn Jesus jetzt runterspringen würde, ist er ja gar nicht in einer Not. Das wäre eine Beleidigung Gottes. Man schafft eine Gefahr, die gar nicht existiert, und dann will man Gott zwingen, die Naturgesetze aus den Angeln zu heben und unten heil anzukommen. Das ist ein Versuch, Gott zu manipulieren. Man plant sozusagen einen Selbstmord und erwartet, dass Gott ihn verhindert. Nein, dazu hat Gott die Engelhilfe nicht versprochen. Da wird Religion missbraucht und wird zu einer Dienstleistung Gottes am Menschen. Gott muss mir jetzt gefällig sein, statt dass ich komme und sage, ich will Gott dienen. Jesus durchschaut die Verführung. Natürlich vertraue ich meinem Vater, aber zu echtem Vertrauen gehört, dass ich seine Zusagen nicht anzweifle, dass ich ihn nicht herausfordere, dass ich ihn nicht zwinge, mir in einer Situation zu helfen, die nur deshalb gefährlich ist, weil ich sie selber konstruiert habe. Vertrauen heißt, ich glaube, dass Gott dann eingreift, wenn er es für gut hält, nicht wenn ich das von ihm fordere. Damit ist auch die zweite Versuchung abgeschmettert. Aber der Teufel gibt sich immer noch nicht geschlagen. Er versucht es noch ein drittes Mal. Von einem hohen Berg aus, heißt es, lässt er ihn alle Länder und Reiche dieser Welt sehen, alle ihre Reichtümer, ihre Schätze, ihre Errungenschaften, ihren Glanz. Und dann sagt er zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Mir kommt vor, als würde der Teufel jetzt alles auf die letzte Karte setzen. Diesmal versteckt er seine Absicht nicht hinter frommen Worten. Er sagt gerade heraus, wenn du mich anbetest. Der Sohn Gottes soll den Satan anbeten. Diese Zumutung ist so ungeheuerlich und gleichzeitig so plump, dass man denkt, da kann doch kein Mensch drauf reinfallen, geschweige denn Jesus. Oh doch, da kann man wirklich drauf reinfallen. Denn das ist ja nicht das Erste, was der Teufel verlangt, bete mich an. Das Erste ist, dass er ihm alles Schöne dieser Welt zeigt, ihre ganze Vielfalt, ihre Pracht, ihre Fülle. Da kann einem ganz schön schwindelig werden. Das alles soll mir gehören, das alles. Einfach so. Ich muss es nicht erobern, ich muss nichts dafür zahlen, ich muss es mir nicht kaufen. Ich soll Herrscher über das alles sein. Wissen Sie, da ist mancher schon angesichts von viel kleineren Reichtümern, hat mancher schon aufgehört, nüchtern zu denken. Und genau das erhofft sich der Teufel bei Jesus, dass der Glanz dieser Welt ihn so blendet, ihm so in die Nase sticht, ihn so benebelt, dass er diesen verhängnisvollen Nachsatz gar nicht mehr beachtet, wenn du mich anbetest. Aber Jesus ist Jesus und er behält einen klaren Kopf. Er hört diesen Nachsatz. Das ist das, was er ganz genau hört. Und da weiß er, was er zu tun hat. Weg mit dir, Satan! Jesus reagiert nicht auf die Pracht der Welt. Er reagiert auf die unzumutbare Zumutung, dass er sich dem Teufel unterstellen soll. Als wäre der Teufel Gott. Als wäre der Teufel sein Vater. Und er sagt, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Das sagt er sozusagen zu sich selber. Das ist, was ich machen will. Gott allein anbeten, ihm dienen. Es steckt in diesen Worten von Jesus eine wunderbare Entschlossenheit, finde ich. Er sagt, ich gehöre nur meinem Vater, dem einen und einzigen Gott. Ich höre nur auf meinen Vater. Ich vertraue nur meinem Vater. Komme, was wolle. Und da müssen alle Angriffe des Teufels abprallen. Der Teufel muss Leine ziehen. Er hat seine Munition verschossen. Wenigstens für ein paar Augenblicke. Der Teufel kommt im Moment auf keine Methode mehr, wie er Jesus zu Fall bringen könnte. Er ist am Ende seines Lateins. Mit jemand, der entschlossen ist, nichts Böses zu tun, kann der Teufel nichts anfangen. Also, das war sie in aller Kürze, die Versuchungsgeschichte, diese Schlüsselstelle im Leben von Jesus. Jetzt habe ich aber doch noch einige Punkte, die auch zu dieser Geschichte gehören und die unbedingt erwähnt werden müssen, wenn man das Ganze richtig einordnen will. Zunächst mal, woher wissen wir überhaupt, was sich damals in der Wüste abgespielt hat? Wir haben das einfach so runtergelesen, aber wer hat uns das denn erzählt? Jesus war doch ganz alleine dort, nur umgeben von wilden Tieren, wie Markus sagt. Und die wilden Tiere, die werden die Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Teufel sicher nicht weitererzählt haben. Also wer denn dann? Es gibt nur eine plausible Antwort. Jesus selber. Jesus selber hat das seinen Jüngern erzählt. Deshalb kennen wir diese Begebenheit. Und ich finde diese Vorstellung irgendwie sehr bewegend. Hier haben wir buchstäblich einen Originalbericht von Jesus. Anderes haben die Jünger ja miterlebt und konnten es ein bisschen so schreiben, wie sie wollten. Aber das wussten sie nur von Jesus. Und sie haben sicher nichts weggelassen von dem, was er ihnen sagte. Und sie haben sich auch sicher nicht getraut, irgendwas dazuzufügen und es auszuschmücken. Das hat Jesus ihnen so gesagt. So wie es da steht, so wollte Jesus, dass sie es wissen. So hat Jesus das empfunden, diese Auseinandersetzung mit seinem Gegner. Nächste Frage. Warum hat Jesus ihnen das denn wohl erzählt? Ganz sicher, weil er ihr Vertrauen stärken wollte. Ihr Vertrauen in ihn. Es ist, als wollte er ihnen und auch uns heute, seinen Nachfolgern, sagen, seht, ich bin wirklich der Messias, der Erlöser, der Gottessohn. Ich bin stärker als die stärkste Gegenmacht. Ich durchschaue die Finten des Teufels. Ich gebe ihm nicht nach. Er muss vor mir Flucht ergreifen. Und wenn ihr euch an mich haltet, dann könnt ihr jede Versuchung genauso überwinden wie ich damals. Wie heißt das im Jakobusbrief, Kapitel 4? Widersteht dem Teufel, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Jesus hat dieses Wüstenereignis seinen Jüngern erzählt, um ihnen Mut zu machen. Mut, wenn sie herausgefordert sind, wenn sie in Versuchung stehen. Und ich glaube, er hat es noch aus einem noch konkreteren Grund erzählt, diese unheimliche Begegnung in der Wüste. Er will uns eine Waffe zur Hand geben, mit der wir die Angriffe des Teufels abschmettern können. Und diese Waffe ist Gottes Wort, ist die Bibel. Ich habe das vorhin, als ich diese drei Versuchungen so rasch runter erzählt habe, bewusst ausgeklammert. Aber das muss ich jetzt unbedingt nachholen, denn das ist ja mehr als auffällig. Jesus sagt in dieser ganzen Story sozusagen kein einziges eigenes Wort. Er formuliert keine eigenen Überlegungen, wie könnte ich mit Satan fertig werden. Das Einzige, was er macht, ist, er zitiert die Bibel. Alle drei Attacken des Teufels, auf alle drei reagiert er mit einem Vers aus dem Alten Testament. Es heißt in der Schrift, es heißt in der Schrift, es heißt in der Schrift. Kein Wort mehr, die Bibel genügt. Jesus zitiert gewissermaßen seinen Vater, denn die Bibel ist ja das Buch Gottes, das Buch seines Vaters. Der Teufel will einen Keil treiben zwischen Jesus, den Sohn Gottes, und dem Vater. Und indem Jesus die Bibel zitiert, signalisiert er dem Teufel, ich stelle mich hundertprozentig zu meinem Vater. Sein Wort ist für mich verbindlich. Da passt kein Blatt Papier zwischen ihn und mich. Du wirst es niemals schaffen, uns gegeneinander aufzubringen. Das soll auch uns eine Hilfe sein, wenn wir in einer Herausforderung stecken und uns dem Teufel gegenübersehen. Paulus sagt in Epheser 6, Sie kennen dieses wunderschöne Bild von der Waffenrüstung. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und dann zählt Paulus diese Waffen auf. Den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden, den Helm der Rettung, den Schild des Glaubens. Sie merken, das Bild ist zwar sehr kriegerisch, aber die Waffen sind total unblutig. Es sind Waffen, die Frieden schaffen. Und ganz zum Schluss sozusagen als Klimax, als letzte Steigerung fügt er hinzu und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Die Bibel, ein Schwert. Jedes Wort Gottes, ein Schwert. Jeder Vers im Alten und Neuen Testament, ein Schwert. Konkret heißt das, jedes Mal, wenn wir in einer teuflischen Versuchung stecken und uns zur Abwehr auf biblische Aussagen besinnen, dann ist es, als würden wir dem Teufel mit dem Schwert eins überziehen. Und jedes Mal wird sein Angriff schwächer und am Ende nimmt er Reißaus. Wir werden mutiger, er verliert den Mut, er muss schließlich abhauen. Das ist Jesu Tipp für unseren Kampf. Wehrt euch anhand der Bibel. Was dort steht, das fürchtet der Teufel noch mehr als das Weihwasser. Dem hat er nichts entgegenzusetzen. Es ist, als würde Jesus sagen, schaut mal, so habe ich es damals gemacht, macht's mir doch nach, macht's genauso. Wenn ich sage, wir sollen in einer herausfordernden Situation die Bibel zitieren, dann meine ich natürlich nicht, dass man einfach mechanisch Bibelverse runterliest, als wären sie ein Mantra. Die Bibel wirkt nicht magisch. Die Bibel zitieren bedeutet, sich hinter dieses Bibelwort stellen, seinen Inhalt ernst nehmen. Jesus hat ja nicht irgendein x-beliebiges Zitat rausgepickt, ob das nun passte oder nicht, aber weil es Bibelwort ist, dann schleudere ich es dem Satan ins Gesicht. Nein, er hat jedes Mal genau eins gewählt, das passt. Und jedes Mal musste der Teufel begreifen, dass Jesus sich dieses Wort komplett zu eigen gemacht hat und dass da nichts bei ihm zu holen war. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesu Antwort auf die erste Versuchung. Und er erklärt damit, für mich ist entscheidend, Gottes Willen zu tun. Und uns sagt er, wenn du in Versuchung gerätst, dann halte dich an das, was Gott sagt. Das ist deine Lebensversicherung. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesu zweite Antwort. Jesus erklärt damit, ich misstraue meinem Vater nicht. Er hat mein vollstes Vertrauen, was immer er mir aufträgt und wo immer sein Weg mich auch hinführt. Und uns sagt er, wenn du in Versuchung gerätst, dann lass dir nicht einreden, Gott hätte dich nicht lieb. Vertrau dich seiner Leitung an und seinem Schutz. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Das ist die dritte Antwort von Jesus auf die dritte Versuchung. Und er erklärt damit, ich kenne nur einen Gott. Ich anerkenne nur einen Gott, meinen Vater. Niemals in meinem ganzen Leben werde ich jemand anders die Ehre geben oder von jemand anders Hilfe erwarten. Und uns sagt er, wenn du in Versuchung gerätst, dann halte dich umso fester an Gott. Akzeptiere keine anderen Götter. Und wenn sie noch so verlockende Angebote machen, es gibt nur einen Herrn und dem gehört dein Leben. Übrigens, der Teufel, der zitiert ebenfalls die Bibel. Haben Sie das gemerkt? Bei der zweiten Versuchung, da fordert er Jesus auf, vom Tempeldach zu springen. Und er fügt hinzu, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, die werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht in einen Stein stößt. Das ist aus einem Psalm. Ich glaube, das lief so. Jesus hat ja die erste Versuchung mit einem Bibelwort abgeschmettert. Und jetzt ist es, als würde der Teufel sagen, ha, was du kannst, das kann ich auch. Ich kann auch die Bibel zitieren. Und dann führt er diese wunderschöne Verheißung an. Und doch ist der Wurm drin. Beim Teufel ist der Wurm drin. Er reißt nämlich diese schöne Verheißung aus dem Zusammenhang. Der Teufel tut, als könne jede beliebige Person in jeder beliebigen Lage diesen Zuspruch in Anspruch nehmen. Als würde Gottes Engel jeden auf Händen tragen, ganz gleich, ob er Gott vertraut oder nicht. Aber der Psalm macht eine klare Einschränkung. Wenn man diesen Vers im Zusammenhang liest, dann stößt man dort auf Folgendes, zwei Verse weiter. Da sagt Gott, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, werde ich ihn bewahren. Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt. Also, wen schützt Gott? Jedermann? Nein, den, der Gott liebt. Und jemand, der Gott liebt, der wird ihm nicht misstrauen. Und der wird ihn nicht zu so einer lächerlichen Machtprobe herausfordern und einfach von der Tempelzinne springen. Ich finde, Jesus macht das höchst geschickt. Jetzt hat der Teufel ihm ein Bibelwort gegeben. Ja, wie soll Jesus dem Bibelwort widersprechen? Jesus sagt nicht zum Teufel, das Bibelwort, das du anführst, ist falsch. Das Bibelwort in sich ist ja nicht falsch. Das ist völlig korrekt. Was sagt Jesus? Er sagt, in der Schrift heißt es aber auch. Und dann zitiert er ein anderes Bibelwort. Teufel, du hast nicht gründlich genug gelesen. Du hast das Zitat aus dem Zusammenhang gerissen. Stell die Verheißung an den Platz, wo sie hingehört. Und du wirst merken, dass ich niemals das Recht hätte, mich einfach so vom Tempeldach in die Tiefe zu stürzen. Sehen Sie, auch der Teufel kennt die Bibel. Ich finde das irgendwo unheimlich. Vorher habe ich gesagt, der Teufel ist auch in heiligen Gebäuden. Und irgendwo kann der Teufel auch in der Bibel stecken. Er kann uns mit Hilfe der Bibel zu einer Sünde verführen. So unheimlich ist das. Aber das kommt daher, dass er die biblischen Aussagen deformiert. Er verzerrt sie, er entstellt sie, er verbiegt und verfälscht ihre Bedeutung, indem er sie aus dem Zusammenhang löst. Und wissen Sie, manche Sekte und sogar mancher Fromme gebraucht die Bibel wie hier der Teufel. Er reißt die Aussagen aus dem Zusammenhang und tut so, als wäre das, was er da unter Berufung auf den Bibelvers sagt, automatisch die Wahrheit. Als würde es uns zwingend näher zu Gott bringen. Und deswegen genügt es eben nicht, die Bibel wie so ein Spruchkästlein zu behandeln. So ein Karteikästlein, wo auf jedem Karteikästlein ein schön formulierter Vers steht und den ziehe ich raus oder dort einen erbaulichen Vers. Nein, ich glaube, das ist auf die Länge nicht die richtige Art, mit der Bibel umzugehen. Es ist total wichtig, die Bibel im Zusammenhang zu lesen, so wie Jesus das tat. Es heißt in der Schrift aber auch. Und erst so kommt man aufs Rechte. Und jetzt habe ich noch eine Beobachtung, die mit der Bibel zu tun hat. Dreimal hat Jesus die Bibel zitiert. Wissen Sie, woher diese drei Zitate stammen? Vielleicht stammt eins aus den Mosebüchern, denken Sie, eins aus den Psalmen und eins aus den Propheten. Das wäre schön gerecht verteilt. Nein, sie stammen alle drei aus einem Buch, aus dem 5. Mosebuch. Ist das ein Zufall? Man kann den Kreis sogar noch enger ziehen. Die stammen alle drei aus dem Kapitel 6 und 8. Zufall? Ich glaube nicht. Das fünfte Mosebuch entstand am Ende von Moses Leben. Er hatte Israel 40 Jahre lang durch die Wüste zwischen Ägypten und dem Land Kanaan geführt. Jetzt war er hochbetagt, 120 Jahre alt, und er wusste, dass er Israel nicht mehr über den Jordan ins versprochene Land führen würde. Das würde sein Nachfolger Josua tun. Und deshalb fasst Mose jetzt kurz vor seinem Tod dort in den Ebenen Moabs auf der Ostseite des Jordans nochmal alles Wichtige zusammen, was er seinem Volk sagen wollte. Er wiederholt die 10 Gebote und alle anderen wichtigen Gesetze, und er schildert den Leuten nochmal die Ereignisse der Wüstenwanderung. Das tut er genau in diesen ersten Kapiteln, auch in Kapitel 6 und 8. Das war nicht unnötig. Wissen Sie, erstens haben wir alle ein sehr kurzes Gedächtnis, wenn es darum geht, uns zu erinnern, wie viel Gutes Gott uns schon getan hat. Und zweitens war ja die ganze erste Wüstengeneration inzwischen tot. Die sind gestorben, das war ihre Strafe. Und jetzt waren die Kinder und Enkel da. Und denen musste man das alles nochmal neu sagen, damit sie sich auch wirklich richtig einprägten. Und wenn Sie mal lesen, diese Kapitel 1 bis 8, dann werden Sie plötzlich selber auf die Parallelen stoßen. Israel war in der Wüste. Jesus ist in der Wüste bei seiner Versuchung. Israel hielt sich dort 40 Jahre auf. Jesus hielt sich 40 Tage auf. Ein Jahr für ein Volk sozusagen und ein Tag für einen Menschen. Israel wurde in der Wüste mehrfach auf die Probe gestellt. Jesus wurde in der Wüste auch mehrfach auf die Probe gestellt. Und jetzt hört es mit den Parallelen auf. Israel versagte jedes Mal. Jesus bestand jedes Mal. Und diese drei Bibelworte, die Jesus zitiert, die sind ursprünglich alle an Israel in der Wüste gerichtet. Und zwar jedes Mal in einer dieser Situationen, wo sie versucht wurden. Israel traute Gott nicht zu, dass er es in der Wüste genügend mit Nahrung versorgen könnte. Und da sagte Gott zu ihnen, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Genau dieses erste Wort. Dann klagte Israel Gott an, dass es in der Wüste verdursten würde. Und sie hätten vor Wut den Mose fast gesteinigt. Und da sagt Mose zu ihnen, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht herausfordern. Das zweite Wort in der zweiten Versuchung. Und dann lief Israel Gefahr, fremde Götter zu verehren. Und dann hat Mose sie gemahnt, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Das dritte Wort der dritten Versuchung. Das sind genau die drei Zitate, die Jesus aufgreift. Dreimal sah sich Israel einer Versuchung ausgesetzt und dreimal hat es versagt. Es hörte zwar die Gottesworte, aber es hat sie sich nicht zu eigen gemacht. Und deshalb hatte der Teufel damals mit Israel leichtes Spiel. Und jetzt bei Jesus wird die Geschichte sozusagen nochmal aufgerollt. Wieder ist er in der Wüste. Wieder mit dem Versucher. Wieder mit denselben Bibelworten. Aber diesmal geht's anders aus. Gut, Jesus besteht jede Prüfung. Und das bedeutet für Jesus, Gott kann mit ihm weiterarbeiten. Und das bedeutet für uns, in Jesus haben wir endlich den, der uns aus der Wüste rausführen kann und der uns alles geben kann, was wir brauchen. Israel musste von Gott ins Exil geschickt werden, raus aus dem Land Kanaan, weil sie ständig weiter rebellierten. Aber mit Jesus beginnt der Neuanfang. Mit Jesus entsteht ein neues Volk Gottes. Eines, das sich aus Juden und Nichtjuden zusammensetzt. Weil Jesus dem Teufel nie auch nur den kleinsten Finger gegeben hat, darum konnte er zum Retter der Welt werden. Jetzt ist er in seiner Person der Grundstock des neuen Israels. Im Alten Testament wird Israel der Sohn Gottes genannt. Aber dieser Sohn Gottes hat versagt. Und jetzt kommt der Sohn Gottes vom Himmel und er versagt nicht. Aber sehen Sie, damit Jesus der Retter der Welt werden konnte, musste er nach Gottes Plan bereit sein, sich ans Kreuz nageln zu lassen, als Unschuldiger zu sterben, die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen und an unserer Stelle die Strafe zu erleiden. Und das glaube ich, wenn man diese ganzen Versuchungen des Teufels nochmal überblickt, ich glaube, das war es, worauf letztlich jeder Angriff des Teufels gezielt hat, Jesus vom Weg ans Kreuz abzuhalten. Wenn ihm das geglückt wäre, dann hätte er sein Ziel erreicht. Warte nicht, bis dein Vater dich mit Brot versorgt. Hilf dir doch einfach selber. So sollte Jesus die Bindung an seinen Vater lockern. Die sollte aufgebrochen werden. Er sollte ein autonomer, unabhängiger Mensch werden. Stürz dich vom Tempel in die Tiefe. Teste doch mal, ob Gott dich wirklich so beschützt, wie er versprochen hat. So sollte das Vertrauen zu seinem Vater unterhöhlt werden. Das Vertrauen, das er doch gerade dann in der Not am Kreuz so dringend brauchte, dass Gott bei ihm sein würde. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Oder dann zum Dritten, wenn du mich anbetest, dann schenke ich dir alle Reiche und Reichtümer dieser Welt. Wissen Sie, nach Gottes Plan, da sollte Jesus sowieso zum Herrn aller Herren und König aller Könige werden, aber eben erst nach dem Kreuz, mit Auferstehung und Himmelfahrt. Und der Teufel bietet ihm hier sozusagen eine Abkürzung an, einen kürzeren, bequemeren Weg zum Ziel. Du willst Herrscher der Welt werden? Ich kann dir den Hexenkessel von Golgatha ersparen, den dir dein angeblich so lieber Vater schickt. Wenn du dich bloß vor mir niederwirfst, da kannst du alles von mir haben, was du begehrst. Wie gut, dass Jesus diese perfiden Attacken durchschaut hat. Wie gut, dass er sich nicht davon abbringen ließ, das Lamm Gottes zu werden. Wie gut, dass er auf Gott hörte und ihm die Treue hielt. Treue bis zum Tod. Das hat sich für Jesus persönlich gelohnt und das hat sich unseretwegen gelohnt. Und jetzt ganz zum Schluss noch etwas, ein letzter Gedanke, etwas Eigenartiges. Warum ging Jesus eigentlich überhaupt in die Wüste? Das hätte er sich doch eigentlich von vornherein ersparen können, diese Auseinandersetzung. Was sagte unsere Geschichte? Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Warum ging Jesus dorthin? Weil Gott ihn hinschickte. Merkwürdig. Ja, ist dann am Ende der Heilige Geist dafür verantwortlich, dass Jesus dem Teufel begegnet und so in die Zange genommen wird? In gewissem Sinn ja. Unmittelbar vorher war Jesus getauft worden. Der Heilige Geist war auf ihn gekommen, hat ihn erfüllt, hat ihn für seinen Auftrag ausgerüstet. Und jetzt kommt die Probe aufs Exempel. Aus der Sicht des Teufels war das die Gelegenheit, den Sohn Gottes zu stürzen. Aber aus der Sicht Gottes war das die Gelegenheit, deutlich zu machen, dass sein Sohn ihm treu ist. Der Teufel hatte seine Vorstellungen bei diesen drei Versuchungen, wie die Sache ausgehen würde. Gott hatte auch seine Vorstellungen und Gott hat gewonnen. Das ist auch bei uns so. Jede herausfordernde Situation, jede Versuchung, in die wir geraten, hat diese beiden Seiten. Vielleicht bin ich plötzlich in einem fremden Zimmer und ich schaue mich so um, es ist niemand da und da sehe ich plötzlich einen 100-Franken-Schein liegen, so halb unter der Teppichkante. Keiner hat es bisher bemerkt, dass da Geld liegt. Wer hat meine Augen auf diesen Geldschein gelenkt? Der Teufel? Ja, natürlich der Teufel. Der hätte am liebsten, dass ich mich rasch bücke und den Schein in meine Tasche stecke, bevor jemand ins Zimmer kommt und mich bemerkt. Und dann hätte der Teufel gesiegt und ich hätte eine Niederlage erlebt. Prüfung nicht bestanden. Wer hat meine Augen auf den 100-Franken-Schein gelenkt? Gott. Auch Gott, nicht nur der Teufel. Gott möchte meine Widerstandskraft erproben. Er möchte sie stärken. Er möchte, dass ich den Schein auf den Tisch lege und dem Hausherrn melde, dass ich da Geld gefunden habe und das gehört ihm. Und dann hat Gott gesiegt und ich mit ihm. Sehen Sie, jede versuchliche Situation ist gleichzeitig eine Gelegenheit, Unrecht zu tun und eine Gelegenheit, das Rechte zu tun. Und wenn wir uns die Bibelworte ins Gedächtnis rufen, die Jesus dem Teufel entgegengeschleudert hat, dann werden wir den Test bestehen. Genau deshalb hat Gott uns ja die Bibel und seinen Geist gegeben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Jesus Christus ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Jesus kam, um die Macht des Teufels zu brechen. Und hier in der Wüste, da hat er damit begonnen, diese Macht des Teufels zu brechen. Jesus wusste genau, dass das ein harter Kampf werden würde. Er wusste, dass er keinerlei Kompromisse schließen darf. Und das war der entscheidende Test für seine Loyalität seinem Vater gegenüber. Und er hat diese Prüfung bestanden. Und wir stehen im selben Kampf wie Jesus. In dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und seinem Widersacher. Und mit Jesus können wir denselben Sieg erringen wie Jesus. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, ja, wir danken dir sehr, dass du deinen Jüngern damals berichtet hast, was dir in der Wüste passiert ist. Dass du dort dem Teufel begegnet bist und dass er dich herausgefordert hat. Und das waren keine kleinen Sachen. Das war für dich kein Klacks, einfach Nein zu sagen. Das hat auch dich umgetrieben und du hättest es schön gehabt, wenn du zugestimmt hättest. Und du wärst vielleicht berühmt geworden bei vielen. Ein Wundertäter, ein Brotkönig. Aber danke, dass du dich anders entschieden hast. Gegen den Teufel, für Gott. Das ist unsere Rettung. Und deswegen möchten wir uns an dich halten, von dir lernen, uns von dir Kraft geben lassen, dein Vorbild immer wieder anschauen und danach leben. Sei mit uns diese ganze Woche, die vor uns liegt, Tag um Tag, Stunde um Stunde. Mach, dass wir uns so verhalten, wie du dich verhalten hast. Amen.